Radio Kultur Konzert.
Ein französisches Programm zum Schwelgen, eröffnet durch die Ouvertüre eines Italieners, dirigiert von einem jungen Schweizer mit italienischen und französischen Wurzeln, Lorenzo Viotti. Die Literatur hat er also in der DNA. Wir sind mit dem Konzert in der Bremer Glocke zu Gast. Die Bremer Philharmoniker spielen und haben sich diesen 1990 geborenen Viotti eingeladen, der schon 2015 zu Gast beim Dirigentenforum hier war. Als philharmonischer Dirigent debütiert er hier und heute, wir hatten ihn ja vor wenigen Wochen erst im Debütkonzert in Berlin und waren mehr als angetan. Er hat seine Schwester mitgebracht, das war nicht geplant, das hat sich ergeben. Marina Viotti wird Ernest Chaussons Poème de l'amour und de la mer singen. Mariana Pizzolato ist erkrankt, Frau Viotti konnte einspringen. Dann gibt es ein kurzes Intermezzo aus Giacomo Puccinis Manon Lescaut und die beiden Suiten Daphnis und Chloe von Maurice Ravel im Finale. Da stehen sie dann auch gut. Stefan Lang begrüßt sie herzlich. Für Paris komponierte Rossini die Grand Opera Guillaume Tell. Ja, es werde seine letzte Oper, hatte er schon lange vorher angekündigt und es blieb dabei. Dabei war er, der Komponist, gerade mal 36 Jahre alt, hatte aber in dieser kurzen Zeit ein Lebenswerk vollendet. Ja, und er hielt Wort, leider, und widmete sich dann nur noch einer anderen sehr französischen Leidenschaft, dem Kochen. Chapeau, Herr Rossini, ganz große Oper, dieser Abgang von der Bühne, dramaturgisch geplant, das nenne ich perfekte Öffentlichkeitsarbeit. Er hat mit dem Tell faktisch den bürgerlichen Widerstand komponiert. Wir kennen die Geschichte, Gesslers Hut wird nicht gegrüßt, Tell muss auf Befehl den Apfel vom Kopf des Sohnes schießen. Ja, der Pfeil trifft nicht den Sohn, sondern den Apfel, klarer Sieg des gesunden Selbstvertrauens eines wachen Schweizers und damit die Eidgenossen zum Widerstand hat er anspornen können. Die Ouvertüre zu Rossinis Tell ist ein Paradestück für alle Orchester, virtuos, tolle Einfälle, das prägt sich, frisst sich gleich als Ohrwurm ein. Ja, da eilen wir im Grunde doch durch die Handlung, ohne Wesentliches vorwegzunehmen, denn es werden hier keine Themen der Oper zitiert oder angekündigt. Lorenzo Viotti dirigiert die Bremer Philharmoniker. Der wohl bekannteste Galopp der Orchesterliteratur am Schluss der Ouvertüre zu Wilhelm Tell von Gioachino Rossini. Lorenzo Viotti hat sein Debütkonzert mit den Bremer Philharmonikern hier in der Glocke damit aufgemacht. Wir sind mit dem Konzert von Deutschlandradio Kultur live dabei. Ja, der Italiener Rossini gibt dann auch vor, wohin die Reise musikalisch geht. Er hat diese Oper für Paris geschrieben, er blieb dann auch einige Jahre dort, starb auch an der Seine. Und so setzen wir mit Musik von Ernest Chausson fort, dem Poem de l'amour et de la mer, zwei Gesängen und einem Zwischenspiel für Stimme und Orchester, Opus 19. Ja, des Dirigenten Schwester Marina Fiotti wird gleich singen. Die Texte von Maurice Bouchot erzählen vom Tod einer absoluten Liebe, dem ein Sterben der Natur einhergeht. Wir werden gleich hören, dass Richard Wagner für Chausson eine künstlerische Leitplanke war. Daraus hat er auch nie einen Hehl gemacht. Als Mensch war dieser Chausson mit allen irdischen Gütern gesegnet, war glücklich verheiratet, lebte luxuriös und hatte eine stattliche Bibliothek und war mit wohl allen namhaften Künstlern Frankreichs befreundet. Bei ihm hielten Maler, Musiker und Literaten Stammtisch. Er war also ein reicher Mann, dem leider eines fehlte, ein gesundes Selbstvertrauen, ein gebührend Maß an Durchsetzungsvermögen. So hat er nur wenige seiner Werke gelten lassen, hat immer überkritisch gesichtet und sortiert und großzügig vernichtet. Chausson wurde nur 44 Jahre alt, auch das sehr komisch. Er starb, nachdem er mit dem Fahrrad gegen eine Mauer prallte. Damals hatten die Teile noch keine Bremsen, wie wir sie kennen. Man bremste mit den Füßen. Das war im Jahre 1899. Sein Poem geht auf Worte des damaligen Modeliteraten Bouchot zurück. Ja, so ganz auf der literarischen Höhe ist das nicht. Zu viel Fliederduft könnte man anmerken. Alles ist modisch durchschwängert. Rosen regnen herab. Es wird in namenloser Qual gestorben. Die Blume unserer Liebe verblüht, dass nicht einmal ein Kuss sie weiter beleben kann. So endet der Text. Es gibt zwei Teile. Die Blumen und das Wasser und der Tod der Liebe. Beide durch ein Zwischenspiel verbunden. Lorenzo Fiotti dirigiert die Bremer Philharmoniker, Marina Fiotti singt. für immer gestorben, wie unsere Liebe, die Zeit des Flieders und die Zeit der Rosen, heißt es am Schluss ja in Ernest Chaussons Poème de l'amour et de la mer wird eher sanft gestorben. Hier in der Bremer Glocke sang Marina Fiotti, ihr Bruder Lorenzo dirigierte die Bremer Philharmoniker. Ein schönes Bild, wie die beiden Geschwister sich hier in der Bremer Glocke verneigen. Ja, der kleine Bruder hat am Pult der Bremer Philharmoniker die große Schwester bei Chaussons Poème begleitet. Auch das ein schönes Bild. Und die beiden sind ja hier in Bremen. Na, aufgewachsen wäre übertrieben, aber die Schwester kann sich noch gut an einige Jahre hier in Bremen erinnern, als ihr Vater Marcello Viotti Chef der Bremer Philharmoniker war. Ja, Lorenzo eher weniger, als Kind noch zu klein, aber von einigen der damals mitspielenden Musiker ist er ja eben wieder erkannt als der Sohn des ehemaligen GMDs worden. Jetzt noch Blumen für die Solistin des Abends und auch ihr Bruder wird gleich nochmal auf die Bühne kommen. Das war dann schon der erste Teil unseres heutigen Konzertes. Marina Fiotti sang Chaussons Poème de l'amour et de la mer. Ihr Bruder dirigierte die Bremer Philharmoniker. Ja, und nach der Pause folgen dann Intermezzo von Puccini aus Manon Lescaut und die beiden Suiten aus Daphnis und Chloé von Maurice Ravel, die zweite Suite dann ohne Frauenchor. Jetzt widmen wir uns der Vermittlungsarbeit des Orchesters des Abends, also der Bremer Philharmoniker, und werden dann auch noch mit Lorenzo Viotti ins Gespräch kommen. 10 Jahre ist es her, dass die Bremer ihre Musikwerkstatt eröffnet haben. Tausende Kinder haben sie inzwischen besucht oder sind von den Musikern, sind von den Philharmonikern besucht worden. Das ist dann schon Basisarbeit, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Musik soll als Klangerlebnis wirken. Dagmar Penzlin hat eine Bremer Schulklasse in die Musikwerkstatt begleitet. Ja, auch sie war überrascht.
Gedränge am Tisch mit den Namensschildern. 2 Dutzend Grundschulkinder warten etwas ungeduldig auf den Kreppbandstreifen, der auf den Pulli geklebt, verrät, wer sie sind. Bettina Schmidt und Reka Viktoria Lelek vom Team der Musikwerkstatt Bremen haben alles gut vorbereitet und so kann die 2,5-stündige Schulführung schnell starten. Im Halbkreis stehen Holzhocker, die von temperamentvollen Kindern schnell erobert werden. Klassenlehrerin Ulrike Eckerleben-Schäfers nimmt Platz hinter ihren Schützlingen. Ihre Schule, die Niedersächsische Grundschule Bötersen, gehört hier in der Musikwerkstatt zu den Stammgästen.
Es ist Teil des Schulprogramms, dass eigentlich die 3. Klassen einen Besuch in der Musikwerkstatt machen und wenn es geht auch bei einer Chorprobe zuhören. Nun hat das im letzten Jahr mit meinen nicht geklappt, weil da eine Kollegin Langzeit erkrankt war. Aber dann mache ich das jetzt als Klassenlehrerin in diesem Jahr mit Ihnen.
Bettina Schmidt und Reka Viktoria Lelek starten ihre Schulführung mit einem munteren Dialog rund um die Frage, wie ein Orchester funktioniert. Sie stehen vor einem großen, fototapete-ähnlichen Bild von den Bremer Philharmonikern. Und sie fragen, wer spielt mit und wozu steht überhaupt ein Dirigent da vorm Orchester?
Genau, das ist ganz wichtig. Eine wichtige Aufgabe des Dirigenten des Tempos, der bestimmt. Sonst würde jeder sein eigenes Tempo spielen.
Dann folgen Trockenübungen. Wie bewegt sich eine Geigerin, wie ein Flötist und was macht ein Fagottist, wenn er spielt? Die Kinder steigen begeistert ein in dieses pantomimische Spiel, auch als sie mit den Bewegungen das Lied der Bremer Musikwerkstatt untermalen.
Da das Ausprobieren ist der Kern der Musikwerkstatt-Schulführung und wir holen die Kinder aber erstmal ab.
Gwendolyn Schubert, Projektkoordinatorin der Musikwerkstatt Bremen.
Es ist für die Kinder ja schon was Besonderes, außerhalb der Schule einen neuen Lernort zu haben und hier alles in der Originalatmosphäre eines Orchesters auch mitzuerleben. Und daher haben wir erstmal einen Begrüßungsteil, wo wir auch mit den Kindern über das Orchester kurz sprechen, mal ansprechen, welche Instrumente schon bekannt sind, welche vielleicht selber gespielt werden und ein Lied lernen mit Bewegung auch, dass es auch ja interaktiv alles ist. Und im Idealfall haben wir dann die Musiker hier zur Probe auch im Haus und hören dort zu. Und das ist immer sehr beeindruckend und auch nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer. Ja, die Musiker einfach mal beim Entstehen des Konzerts zu beobachten, wie sie auch nicht im Frack dort sitzen, sondern in Pullover und Jeans womöglich. Und den Dirigenten zu beobachten, wie geleitet wird. Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Dirigenten mit ganz unterschiedlichen Stilen. Ja, wenn die Kinder das miterlebt haben, geht's wieder hier nach unten in die beiden Räume der Musikwerkstatt. Und dann haben wir pro Halbgruppe eine knappe Dreiviertelstunde eigentlich Zeit, um alle Instrumente auszuprobieren. Denn die Klasse wird dann geteilt, damit jedes Kind mehr Zeit am Instrument hat.
Dieses Mal proben die Bremer Philharmoniker eine Musik, die gern genutzt wird, um junge Leute an klassische Musik heranzuführen. Sie spielen die Ouvertüre zur Märchenoper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Die Grundschulkinder sitzen gespannt auf ihren Stühlen, Münder stehen hier und da staunend offen. Es muss und kann aber nicht immer Humperdinck sein, erklärt Marco Gartelmann. Er ist Schlagwerker des Orchesters und hat die Musikwerkstatt gegründet. Die Schulklassen beobachten normale Orchesterproben.
Mit unserer Programmauswahl können wir nicht darauf Rücksicht nehmen. Also die Programme werden woanders gemacht. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht unbedingt so wichtig ist, dass man wirklich Kinderlieder nimmt oder sowas. Es kommt auf Klang und auf Authentizität derjenigen, die es machen, an. Also wenn sie authentisch sind und spielen irgendein Stravinsky, dann sind die genauso begeistert wie vom Kinderlied. Ganz im Gegenteil, oft ist es sogar noch spannender als das, was sie sowieso schon kennen, wenn sie was Neues irgendwie mitbekommen.
Seit 2006 gibt es die Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker. Adresse Plantage 13. Zwei großzügig geschnittene Räume im Souterrain, direkt unter dem Probensaal des Orchesters. Vom Hauptbahnhof Bremen ist es nicht weit bis hierher, bis zum Stadtteil Findorf, der Wohn- und zugleich Gewerbegebiet ist. Plantage 13. Unter dieser Adresse findet sich ein ganzer Hinterhof voll mit kreativen Unternehmen. Ob Kunstschule, Galerie oder eben die Musikwerkstatt. Schlagwerker Marco Gartelmann hatte Mitte der Nullerjahre die Idee, so eine Musikwerkstatt einzurichten.
Ich war der geistige Vater im Grunde genommen. Wir hatten bis dahin immer Proben in der Glocke gehabt und war auch unser Zuhause. Und die Stadt hat damals überlegt, dass sie ein Konzerthaus machen wollte, was selbstständig verwaltet wird. Und so waren wir auch in unserer Glocke nur noch dann zu Gast. Und die Proben haben dann hier bei uns in der Plantage stattgefunden. Und die Arbeit, die wir bis jetzt da gemacht hatten, musste irgendwie ersetzt werden. Wir haben das dann erst versucht, in einem Lager irgendwie hinzukriegen, Instrumente mal vorzustellen oder sowas. Aber da liefen dann immer Leute los. Das war völlig unbefriedigend. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch schön, wenn man da eigene Räumlichkeiten für hätte, wo man die wirklich in 1-zu-1-Situation das Erlebte oben, das klangliche Erlebte auch dann umsetzen lassen kann. Weil Kinder haben nicht eigentlich die Geduld, dann bis zum nächsten Tag zu warten oder auch bis zum Nachmittag. Also wenn ich mich früher erinnere, bis zum Nachmittag war immer unheimlich viel Zeit als Kind. Und wenn man jetzt wirklich inspiriert ist oder man hat da diese Klangwelt mitbekommen, erfahren, dann ist es doch auch super, wenn man einfach runtergehen kann und die ganzen Instrumente, die man eben gerade gesehen und gehört hat, auch selber mal ausprobieren darf. Das ist die Grundidee eigentlich gewesen.
Die Kinder der Grundschule Bötersen probieren jetzt die Instrumente aus. Im hinteren Raum warten die Blech- und Holzblasinstrumente auf mutige Klangforscher. Los geht's mit den Trompeten. Mit Spaß und ordentlich Puste blasen die Jungen und Mädchen in die golden blitzenden Instrumente. Zwischendurch kichern sie und ziehen schon mal eine erste Bilanz.
Das ist cool!
Bettina Schmidt vom Musikwerkstattteam erklärt, macht vor und reicht die Instrumente. Die Sängerin und Flötistin ist seit Jahren dabei.
Mit den Blechblasinstrumenten kannte ich mich gar nicht aus und wir haben für alle Instrumente auch eine Fortbildung gehabt. Bei Instrumentenbauern oder bei Kollegen, die uns etwas dazu beigebracht haben.
Nebenan geht es andächtiger zu. Konzentriert stehen mehrere Kinder nebeneinander mit Instrumenten. Sie streichen die Saiten und suchen nach Wegen, um mit dem Bogen Klänge zu erzeugen.
Jetzt gerade die Bratschen aus.
Diese schlicht Schulführung genannte Expedition von Kindern ins Reich der Klangerzeugung zählt zu den Klassikern der Musikwerkstatt Bremen. Das Konzept hat sich bewährt, betont Marco Gartelmann.
Also wir hatten uns natürlich auch ein bisschen Unterstützung geholt bei dem Landesinstitut für Schule, die die Lehrer ausbilden und die auch in solchen Konzepten vertraut sind. Und da haben wir uns beraten lassen. Und eigentlich war das von vornherein so gut, dass es im Prinzip noch bis heute das Grundkonzept gleich geblieben ist. Das funktioniert einfach.
Insbesondere wenn Grundschulkinder in die Musikwerkstatt kommen und auch wenn Mitglieder der Bremer Philharmoniker für Projektwochen oder Tage Schulen besuchen. 80% der Musikvermittlung richtet sich an Kinder der Klassen 1 bis 4, erzählt Musikwerkstattleiter Marco Gartelmann.
Das hat auch den Grund letztendlich, weil Grundschüler eigentlich noch sogenannt offenohrig sind. Das heißt, sie haben noch keine vorgefertigte Meinung von bestimmten Musikstilen oder Richtungen und sind so eigentlich leichter, eigentlich Musik heranzuführen auch. Und wenn man dann schon 12-Jährige hat oder sowas, die haben schon ihren eigenen Stil untereinander auch als Peergroup-Verhalten, dann bestimmte Stile, die man hört oder nicht, House oder Hip-Hop oder Rap oder wie untereinander, die unterscheiden sich dann ja auch zwischen den Gruppen, die da innerhalb der Schule und Klassen sich so auftun. Und da ist in der Klassik in der Regel nicht mit dabei, muss man auch ganz klar sagen. Und unser Ziel ist es halt, den Kindern mehrfache Berührungspunkte zu geben mit klassischer Musik, wo sie interaktiv selbst beteiligt sind und die sie positiv in Erinnerung behalten. Das ist ganz wichtig dabei, positive Erfahrungen zu haben, dass man sich da gut dran zurückerinnert.
Schulen, mit denen die Zusammenarbeit sehr gut klappt, die werden in der Regel Partnerschulen der Musikwerkstatt Bremen. Aktuell sind es 7 Partnerschulen. Besonders intensiv für alle Beteiligten wird es, wenn eine Projektwoche ansteht.
Also die Projektwochen oder die Projekttage, die wir haben, sind in der Regel für die gesamte Grundschule gedacht. Für die Klassenstufen 1 bis 4. Und das ist auch am einfachsten zu organisieren, weil dann für die gesamte Zeit dieser Unterricht eben ja nicht in der Form stattfindet wie sonst, sondern dass wir an der Schule sind und diese Projekttag oder die Woche eben durchführen. Das gibt auch einen Mehrwert für die Schule im Prinzip, dass sie sich nochmal neu kennenlernt, nochmal anderen Sachen, ästhetische Bildung beschäftigt. Das hat vielerlei positive Auswirkungen auch innerhalb des Schulalltages, so eine Projektwoche.
Projektwochen waren das erste noch, bevor es die Schulführung gab, also seit 2002. Karneval der Tiere, denke ich, war das erste Projekt, was wir hatten. Das erste eigene, ja, wo dann auch immer 2 Musiker zusammen in die Klassen gehen und ihre Instrumente, also ihr Tier, dann auch vorstellen, zum Beispiel den Schwan mit Harfe und Cello. Und die Kinder machen da ganz tolle Choreografien dann dazu.
Projektkoordinatorin Gwendolin Schubert schiebt eine Infobroschüre rüber. Allein den Grundschulen werden 7 Themenschwerpunkte für Projektwochen angeboten. Neben dem Karneval der Tiere auch der Nussknacker, die Planetenreise oder, Achtung Wortspiel, Phil Los auf dem Bahnhof. Ebenso im Angebot ein kleines Schulkonzert etwa zu Aladdin und die Wunderlampe. Egal worum es geht, alle Orchestermusiker und Musikwerkstattabgesandte machen sich ein Grundprinzip zunutze, um alle Kinder einzubeziehen, unabhängig von ihren bisherigen praktischen Erfahrungen mit Musik.
Also die Verknüpfung eigentlich ist es zwischen einem Text, Gesang, also sprich Melodie und einer Bewegung. Und wenn da vom Gehirn verschiedene Bereiche angesprochen werden und miteinander interagieren, hat man auch die Möglichkeit, eine große Nachhaltigkeit zu erzeugen. Das heißt, mit einer bestimmten Bewegung fällt einem der Text vielleicht wieder ein oder mit einer Melodie fängt einem die Bewegung wieder ein oder wie auch immer. Also das fruchtet sich dann gegenseitig und hat damit eine größere Nachhaltigkeit. Und das versuchen wir uns natürlich bei unseren Projekten zunutze zu machen.
Aktuell erreicht die Musikwerkstatt Bremen im Jahr rund 15.000 Kinder und Jugendliche. Das Programm ist seit dem Start der Musikwerkstatt in 2006 stark gewachsen, erzählt Gwendolin Schubert.
Also am Anfang, als ich dazugekommen bin, gab es wirklich erstmal nur für das Musikwerkstattteam die Schulführung. Und wie gesagt, wir waren da erstmal zu viert und inzwischen sind wir ja über 10 mit Bläsern und mit Streichern. Und ja, irgendwann kamen dann die Leute auf uns zu und haben gesagt, so, ich habe ja jetzt nicht nur dieses Kind, sondern auch noch ein jüngeres. Also ich glaube, das Zweite, was danach kam, war der Familiensamstag, der inzwischen der Familiennachmittag ist. Ja, der Kindergeburtstag ist eigentlich recht von Anfang an dabei und wir haben gesagt, wir möchten eigentlich auch on Tour gehen, also auch zu denen, ja, die vielleicht nicht zu uns kommen können. Zum Beispiel waren wir schon in Krankenhäusern damit oder auf der Priminale waren wir auch schon mehrmals und auf verschiedenen Open-Air-Gelegenheiten. Ja, und so ist es alles gewachsen. Musik mit Pfiff für die 3- bis 6-Jährigen. Und mit Erwachsenen haben wir hier auch immer viel Spaß. Oder auch, wenn wir on Tour gehen, auf Firmenfeiern. Oder ja, da hatten wir schon ganz lustige Anfragen, wie einen Junggesellinnenabschied zum Beispiel. Oder der philharmonische Ausklang wird auch manchmal verschenkt. Und dann kommen die Leute nur zu zweit und haben hier einen Abend mit ganz vielen Instrumenten nur für sich.
Eine gute Resonanz auf die Angebote verlangt hinter den Kulissen eine gute Koordination und Vorbereitung. Projektleiter Marco Gartelmann hat als Vollzeitschlagwerker der Bremer Philharmoniker eine 50-prozentige Freistellung von seiner eigentlichen Arbeit. Knapp ein Drittel seiner 85 Kolleginnen und Kollegen, also gut 2 Dutzend Musiker, machen regelmäßig mit und klinken sich dann ebenfalls aus der Orchesterarbeit aus. Um die Musikwerkstatt Bremen zu finanzieren, setzen Marco Gartelmann und sein Team auf einen Budgetmix.
Einen eigenen Teil bringen die Schulen, ein eigener Anteil wird über Spenden, Sponsoring eingebracht und ein Anteil ist eben auch aus den GmbH-Geldern. Gerade was jetzt die Fixkosten wie die Miete und Warmkosten für diese Räumlichkeiten betrifft, wird in erster Linie von den Philharmonikern getragen.
Gartelmanns Wunsch, noch mehr Unterstützung von Seiten der Bremer Politik, also
dass die Bereiche Kultur und Bildung auch politisch ein bisschen mehr zusammenarbeiten, dass zum Beispiel solche Projekte durchaus ins Curriculum mit einbezogen werden, in den Lehrpläne mit einbezogen werden und feste Bestandteile auch sind dann. Dann macht das erstens einfacher, das zu organisieren und zweitens wird auch so gewährleistet, dass wirklich alle Kinder teilhaben an diesem Kulturbereich. Das kann man ja nicht nur für musikalische Sachen machen. Es gibt auch Museen, es gibt Theater, es gibt viele Kultursparten, die man in einer Stadt kennenlernen kann und die eigentlich jedes Kind einmal in Seben besucht oder gekannt haben sollte dann.
Vorstellen kann sich Marco Gartelmann, dass die Musikwerkstatt an noch weiteren Orten regelmäßig stattfindet. 2 Filialen gibt es seit kurzem im Norden von Bremen. Ganz neu ist auch eine Reihe unter der Überschrift Begegnung der Kulturen. Eine Reaktion der Musikwerkstatt Bremen auf die gestiegene Zahl von geflüchteten Menschen in der Hansestadt. So verstehen Marco Gartelmann und sein Team die Musikwerkstatt als Ort der Begegnung, wo über die Selbsterfahrung mit Klängen und Musik ein besonderes Erlebnis entsteht. Ein Erlebnis, das auch außerhalb der Musikräume nachwirkt.
Garantiert nachwirkend. Die Musikwerkstatt Bremen, Dagmar Penzlin, hat uns dieses Projekt in der Konzertpause der Bremer Philharmoniker vorgestellt und auch das folgende Gespräch hat mit dem Konzert von Deutschlandradio Kultur heute zu tun. Susanne Elkazar-Nolze hat sich am Nachmittag kurz mit dem Dirigenten Lorenzo Viotti unterhalten.
Lorenzo Viotti, Sie stehen heute Abend vor einem Orchester, bei dem Ihr Vater Chefdirigent war, nämlich von 1989 bis 1993. Und durch Zufall ist nicht nur ein Viotti heute mit dabei, sondern auch noch Ihre Schwester singt. Und Sie waren zu klein, als Ihr Vater in Bremen dirigiert hat. Sie haben also keine Erinnerung. Aber ich schätze, dass Sie vermutlich trotzdem bei dem Konzert heute irgendwie was davon spüren, dass Sie da bei der Arbeit Ihres Vaters fortsetzen, oder?
Ehrlich gesagt, nein, weil, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe überhaupt keine Erinnerung. Meine Schwester hat Erinnerung, weil sie war im Kindergarten hier und zum Beispiel gestern war sehr schön, weil ihre Lehrerin von Kindergarten war im Konzert und sie hat dann einfach meine Schwester nicht mehr gesehen seit 20 Jahren und plötzlich war diese Treffen, das war sehr schön zu sehen. Ich, also mit 2 Jahre alt und 3 Jahre alt, natürlich, ich erinnere mich nicht Bremen. Es ist einfach schön, Geschichte zu hören, von Musiker über mein Vaters Zeit. Aber sonst ist einfach ein unglaubliches Gefühl, mit meiner Schwester auf der Bühne zu sein. Das ist sehr schön und natürlich hat eine spezielle Atmosphäre, weil es hat, ich glaube, im Leben, es ist wie ein Kreis und dass wir zufällig zusammen sind in die Stadt, wo eigentlich mein Vater angefangen hat. Das ist ein schönes Gedanken zu ihm auch für Weihnachtszeit.
Heute Abend stehen französische und italienische Komponisten auf dem Programm. Ist das Musik, die Ihnen nah ist, die Sie intuitiv verstehen?
Ja, total, weil wir sind aufgewachsen mit den zwei Sprachen und ich glaube, es hat sehr viel zu tun, also Musik mit Sprachen, also französische Musik fließt wie die französische Sprache und es hat, wir sind aufgewachsen mit diesen zwei Farben, also natürlich italienische Oper und französische Musik, Chausson, Poulenc, Ravel, Debussy. Und deshalb dachte ich, es wäre schön, diese Mischung in Bremen, weil natürlich ein deutsches Orchester hat eine deutsche Tradition und es ist nicht immer einfach für ein deutsches Orchester auf diese französische Ebene zu kommen. Und das war ein Risiko, aber eine schöne Arbeit mit das Orchester und ich glaube, wir haben es ziemlich gut gemacht.
Und können Sie vielleicht, wenn wir jetzt ein Stück rausgreifen, was im zweiten Teil kommt, Daphnis et Chloé, können Sie daran ein bisschen greifbarer machen, was für Sie den Reiz dieser Musik ausmacht?
Wir spielen die erste und zweite Suite mit eigentlich, was passiert in das ganze Ballett. Ich habe das dazu gemacht, weil für die Geschichte wichtiger ist. Für mich persönlich, was sehr speziell in dieser Musik sind einfach die Kontrast, die Farben und die Linie, die überhaupt nicht normal ist sozusagen. Es ist auch eine sehr, sehr spezielle Arbeit mit einem Orchester, weil man kann nicht einfach, okay, das ist der Grundton und das ist die Melodie und nein, es ist viel komplizierter als das. Also es braucht eine Arbeit sehr, sehr meticulös, so wie eine Uhrmacher, sozusagen die ganze Detail zu arbeiten, sehr langsam, und dann man kriegt wegen dieser Details das große Bild. Und das ist eigentlich fantastisch, weil wenn die Musiker eigentlich nicht kontrollieren die Töne, diese Musik klingt besser. Und das ist...
Also wenn die unsauber spielen, die Musiker?
Nicht unsauber, aber wenn die Spieler aber denken nicht, ich muss jede Töne spielen, das ist falsch bei dieser Musik. Man muss einfach während des Spielen das Ganze hören. Und das ist viel schwieriger eigentlich und das ist ungewöhnt, weil man denkt, okay, das ist die Kontrabass haben der Bass und die erste Geige haben die Melodie, die Bratschen dazwischen. Aber hier ist überhaupt nicht, wir haben vielleicht zweites Horn mit zweiter Harfe, okay, das müssen wir hören. Und dazu spiele ich 9 Noten, aber die sind nur eine Farbe, das ist keine Melodie oder so. Und ich muss nur hören und das war eine sehr spannende Arbeit.
Das Jahr 2016, kann man sagen, war für Sie schon ein wichtiges für Ihre Karriere, weil Sie zum Beispiel beim Royal Konzertoperaorchester eingesprungen sind, bei den Wiener Symphonikern gespielt haben, bei den Salzburger Festspielen Ihr Debüt gegeben haben. Wie gucken Sie auf dieses Jahr zurück? Gibt es da ein besonderes Highlight, an das Sie sich gerne erinnern?
Zuerst, das war wichtig für meinen persönlichen Weg und Leben. Karriere ist wirklich nicht ein Wort, das ich mag und ich finde es sehr unwichtig. Und speziell, glaube ich, als Dirigent, das Wichtigste ist, wie man sich entwickelt als Mensch, weil das ist eigentlich unser Beruf. Wie gehe ich mit einfach Leuten, mit Menschen, Psychologie, mit einem Orchester, Vertrauen. Vielleicht in 2016 war im Juli, wenn ich nicht dirigiert habe, ich habe einfach Zeit für andere Sachen gemacht und das war vielleicht der Zeit, wo ich einfach so ruhig war und einfach mit Freunden und mit meiner Familie. Das war meine Highlight. Ja.
Lorenzo Viotti, vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Ja, das war's in der Pause. Susanne El-Kazar hat sich am Nachmittag mit Lorenzo Viotti unterhalten, der jetzt gleich wieder hier in der Glocke und im Konzert von Deutschlandradio Kultur die Bremer Philharmoniker dirigieren wird. Am Schluss gibt es die beiden Suiten zu Daphnis und Chloé von Maurice Ravel und zunächst ein Intermezzo aus Giacomo Puccinis Manon Lescaut, eine reichlich 5 oder 6 Minuten Musik gesetzt zwischen dem zweiten und dem im dritten Akt überaus raffiniert gemacht. Auch wenn man die Handlung an dieser an der Stelle nicht genau kennt, merkt man, hier schlägt etwas um und das ist dann auch genau so. Die Liebe zwischen Manon und de Creux verwelkt faktisch zwischen den Akten und dieses kurze Zwischenspiel markiert diesen Scheidepunkt, ein melodisch sehr intensives Intermezzo. Das wirkt wie ein, ja, man könnte sagen, wie ein Gefühlsscharnier. Manon wird aus dem Palast ihres Partners abgeführt, nachdem dieser Manon und de Creux überrascht hat, und eine Flucht kann aber nicht so recht gelingen. Hier wird diese Zögerlichkeit, dieses nicht unbedingte Wollen schon angedeutet. Manon glaubt Schmuck zusammen, den sie zu brauchen meint, und das dauert alles viel zu lange. Die Polizei dringt ein, sie kommt ins Gefängnis und dann folgt im dritten Akt eben die Hafenszene. Und auch in diesem kleinen Zwischenakt merkt man die Durchschlagskraft der Charaktere. Hier wird eine Frau vom Schicksal zertreten, eine, die eigentlich nie so recht wusste, was sie will, die Opfer ihrer Schönheit und ihrer Wirkung ist. Glanz und Untergang einer Kurtisane. Das Intermezzo aus der Oper Manon Lescaut von Giacomo Puccini, Lorenzo Fiotti, dirigiert die Bremer Philharmoniker. Ja, jetzt ist sie vollends gebrochen. Dieses Intermezzo besiegelt faktisch den psychologischen und allgemeinen Knick. Das reiche, unbeschwerte Leben ist zu Ende. Alles wird sich tragisch entwickeln. Das war das Intermezzo aus Manon Lescaut von Giacomo Puccini, gespielt hier in der Bremer Glocke von den Bremer Philharmonikern unter der Leitung von Lorenzo Fiotti. Wir sind mit dem Konzert von Deutschlandradio Kultur live dabei. Und in der Schlussmusik bekommen wir im Grunde wieder einmal Alltagshandlungen antik bestätigt. Wir lernen Pan und dann auch Daphnis und Chloe kennen. Pan schwebt über dem Geschehen, Daphnis und Chloe dann sind einander innig zugetan. Die finale Bestätigung der Zweisamkeit, die aber steht noch aus. Jeder versucht, den anderen ein wenig eifersüchtig zu machen, um die eigene Begehrtheit auszustellen. Daphnis genießt, von den Mädchen angehimmelt zu werden. Chloe kontert mit der Akzeptanz der Werbung eines Kuhhirten, Wettstreit im Tanz, Belohnung durch einen Kuss, dann aber jähe Wendung, Seeräuber überfallen das Inselparadies. Pans Grotte bietet den Mädchen Schutz, Chloe aber wird ergriffen und verschleppt. Daphnis ist damit vollends überfordert. Ja, im Grunde ein Weichei, entdeckt er sein Talent zum Jammern. Er weicht Steine damit und bekommt einen Gesprächstermin bei Pan, um sein Anliegen vorzutragen. Das wird nun Chefsache. Die verschleppte Nymphe nun muss auf einer entfernten Insel für ihre Peiniger tanzen, danach ist ihr aber nicht zumute, sie hat nur Gedanken für Daphnis. Sie fasst Mut, sagt ja zum Tanz, fordert aber freigelassen zu werden und das provoziert ein hohles Lachen. Das Meer teilt sich, Pan erscheint und mischt die Szene auf, die Piraten fliehen, im Grunde geht alles gut aus, wildes Bacchanal am Schluss, ein Freudentanz im Fünfvierteltakt, wild und unbändig. Die beiden Suiten von Daphnis und Chloe entstanden vor reichlich 100 Jahren. 1911 die erste, dann 1913 die zweite. Wir hören sie mit den Bremer Philharmonikern, dirigiert von Lorenzo Fiotti.
Musik.